Erwecke das Herz deines Volkes und besonders unseren inwendigen Menschen, dass wir stark sind, zusammenzustehen in Zion, dass dein Wille auf dieser Erde völlig erfüllt wird. Und wir erwarten die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, bald, dass es bald geschieht. Wir danken dir für diese Zeit der Gemeinschaft. Amen. Amen. Ja, lobe den Herrn. Könnt ihr mich hören, ja? Is this okay? Can you hear me?
Yes.
Manchmal wird auch diesen Technik nicht ganz gut. Ja, lobe den Herrn. Schönen Gruß an allen Heiligen. Ja, wir danken dem Vater für diese Zeit der Konferenz. Ich vertraue auch nicht uns selbst in dieser Konferenz, sondern völlig auf ihn. Denn nur er kann uns helfen. Ich bin überzeugt, dass wir alle wissen, dass die Zeit nahe ist. Ich meine, selbst schon vor 2000 Jahren haben die Apostel in ihren Schriften uns gewarnt, dass der Herr bald kommt. Und natürlich, seither schon 2000 Jahre vergangen. Ja, wir sind jetzt am Ende des Zeitalters. Aber schon damals haben sie schon das innere Bewusstsein, dass der Herr zu ihrer Zeit kommt. Eigentlich, es spielt keine Rolle, wann der Herr kommt. Es gehört zu unserem Glauben, in unserem Christenleben, nicht nur zu glauben, dass der Herr für uns gestorben ist, sondern dass er bald wieder kommt. Nun, ich möchte euch eine Frage mal stellen zu uns allen. Was ist wichtiger und was ist herrlicher? Sein Tod am Kreuz? Seine Fleischwerdung vor 2000 Jahren? Oder sein Zurückkommen, seine Wiederkunft, um das tausendjährige Reich auf dieser Erde einzusetzen? Was ist für euch wichtiger? Was denkt ihr, wird herrlicher sein? Oder möchte ich gerne fragen, in eurem Herzen, was denkt ihr von unserem Herrn? Denkt ihr immer noch, dass er am Kreuz gestorben war? Oder habt ihr mehr das Bewusstsein, dass unser Herr heute auf dem Thron sitzt? Ich bin überzeugt, wir sind alle, wir haben alle so ein Bewusstsein, dass er für uns gestorben ist am Kreuz. Und wir denken immer noch an seinem Blut. Und das ist auch richtig. Ja, ist natürlich sehr wichtig. Aber was ist wichtiger in dem Werk Christi? Seine Fleischwerdung, seine Kreuzigung und Auferstehung? Oder sein Sitzen heute auf dem Thron? Meinst du, der Herr sitzt auf dem Thron nur für ihn selbst? Seid ihr froh, wenn der Herr heute nicht auf dem Thron sitzt, sondern nur für uns gestorben ist, hat uns gerettet, Vergebung und alle diese wunderbare Barmherzigkeit und sein Leiden für uns. Sogar seine Auferstehung, lob den Herrn, er ist nicht im Grab geblieben. Ist das gut genug? Ist das alles, was der Herr erreichen möchte als ein Mensch? Er ist für uns gestorben. Und dadurch hat er die Erlösung vollbracht und wir schätzen alle seine Erlösung und sind sehr dankbar. Aber das ist nur der erste Schritt oder der zweite Schritt seines Werkes. Er ist nicht nur für uns gestorben, er ist auch für uns auf dem Thron heute gesessen. Das ist auch sein Werk für uns. Denn Gottes Plan für uns Menschen ist nicht nur, dass wir ohne Sünde hier auf dieser Erde leben, sondern Gottes Plan für uns Menschen, besonders für uns Christen und Gläubige, ist das, dass wir herrschen mit ihm. Dass wir für Gott herrschen auf alles, was er geschaffen hat. Das war Gottes Vorsatz für uns Menschen, für Adam. Und so, dass der Herr gekommen ist und die Erlösung hat er vollbracht, ist nur der erste Schritt. Das ist nur der Anfang. Das ist ein wunderbares Werk, natürlich. Wir brauchen auch Erlösung und Vergebung und sein kostbares Blut, das brauchen wir. Aber wozu? Alle Christen glauben, dass damit sie am Ende in den Himmel hineinkommen. Und was wirst du denn im Himmel machen? Tony, ja, ist der Tony Gilgander. Lob den Herrn. Ich kann Tony nie vergessen. Wozu, wenn der Herr für uns gestorben ist? Und dann sind wir im Himmel. Was wollen wir im Himmel machen? Niemand weiß, was er im Himmel machen möchte. Nehmen wir an, Tony, dass du tatsächlich in den Himmel ankommst. Was wirst du dann dort im Himmel machen? Tony, Gitarre spielen, oder? Was willst du im Himmel machen? Niemand weiß. Wenn du den Christen fragen, was sie im Himmel machen möchten, das wissen sie gar nicht. Also gut, dann das Himmelschor von den Engeln hören. Oder was willst du denn machen? Sollen die Engel dort im Himmel ein Konzert für uns machen täglich? Das wird aber langweilig sein, oder? Mucha, ist das nicht gut, im Himmel zu sein und täglich ein Opera von den Engeln anzuschauen? Ne? Mucheng, what are you going to do in heaven? Frage mal alle Pastoren, was sie im Himmel tun werden, wenn sie tatsächlich dort gelangen, gell? Es ist nicht mal sicher, dass sie dort gelangen, ankommen. Nein, das ist nicht Gottes Plan für uns Menschen, sondern wir sollen die Herrschaft ausüben, herrschen über alle seine Schöpfung, sogar auf dieser Erde. Die Verheißung sogar für uns Gläubige, für die Überwinder in den Gemeinden, dass sie mit dem Thron, mit Christus auf dem Thron sitzen und dass sie über alle Nationen herrschen. Aber heute herrschst du über die Nationen, Toni. Versuch mal, dort in Malaga zu herrschen. Kannst du das machen, Toni? Wenn du das machen könntest, bitte rufe mich an. Ich werde nach Malaga umziehen und mit dir zusammen dort in Malaga herrschen. Nein, heute herrschen wir nicht. Aber wann wirst du dann herrschen? Denn nicht heute, dann wann? Und meinen wir, dass wir ohne weiteres, wenn der Herr zurückkommt, mit ihm zusammen herrschen, ohne Vorbereitungen zu machen? Selbst wenn du ein Ingenieur sein möchtest und ein Arzt sein möchtest oder ein Lehrer sein möchtest, musst du viel lernen. Sonst wird keine Firma dich annehmen und einstellen, oder? Wer wird dich anstellen als Arzt im Krankenhaus oder als ein Lehrer oder als Ingenieur, ein Wissenschaftler, ohne dass du durch strenge Ausbildung hindurchgehst? Und meinst du, du wirst mit Christus zusammen herrschen über die Könige, über die Nationen auf dieser Erde, wenn er kommt, ohne Vorbereitung zu machen? Du und ich, wir können nicht einmal unser eigenes Haushalt herrschen, okay? Unsere eigenen Kinder herrscht ihr nicht einmal und züchtige sie nicht und bringen sie nicht bei, gehorchen und gehorsam zu sein. Haben wir nicht gelesen in Hebräerbrief? Oh, weil Gott uns liebt, lässt er uns alles machen. Steht das geschrieben so? Bitte, ihr kennt doch alle die Schrift. Gerade weil Gott uns liebt, was macht er? Er lässt uns Freiheit machen, was wir wollen. Ne? Ist das, was geschrieben steht? Er züchtigt uns. Was bedeutet, er züchtigt uns? Wie ein Vater den Kindern. Aber ihr Väter und Mütter, züchtigt ihr die Kinder? Vor kurzem habe ich ein Erlebnis gehabt. Ein Vater war mit dem Kind da. Und der Vater war liebevoll und sagt, möchtest du das essen?
Nein, nein.
Ich stand gerade daneben. Ich habe eine Reaktion sofort. Habe ich an das Kind geschaut. So sagt man nicht. Nicht nein, sondern nein, danke. Selbst in diese kleinen Dinge sollen die Kinder lernen. Und der Vater, der uns liebt hat, der züchtigt uns. Selbst, was sagt der Herr zu der Gemeinde in Laodicea? Wen ich liebe, den züchtige ich. Seid ihr bereit, die Züchtigung des Vaters anzunehmen? Wie kannst du sonst gehorsam lernen? Sogar gibt es im Gesetz, im fünften Gesetz, ehret eure Eltern, eure Vater und eure Mutter. Das ist sogar das erste Gesetz mit einer Verheißung, auf dass wir gesund, lange leben auf dieser Erde. Meint ihr, dass unser Christenleben keine Züchtigung brauchen? Deshalb sagte Paulus, 1. Korintherbrief, Epheserbrief, Hebräerbrief, dass wir nicht Kinder bleiben. Nicht hin und her getrieben und machen, was wir wollen. Wenn wir Kinder sind, auch Gottes Kinder, dann der Vater wird uns züchtigen. Und wenn wir nicht bereit sind, seine Züchtigung anzunehmen, sagt der Hebräerbrief zu uns, wir sind Bastarde. Nicht die geborenen Kinder, sondern irgendwo da auf der Straße da adoptiert. Meine Tochter hat einen Hund, sogar ein Schäferhund, ein deutscher Schäferhund. Ah, dieser Hund braucht viel Züchtigung. Viel Züchtigung, sogar täglich, alle Zeit. Sitz, bleibe dort. Nach einem Jahr Züchtigung, da hat er gelernt, man hat sie gelernt, sie ist eine Hündin, ja? Hat sie gelernt, sitzen zu bleiben. Sogar hat dieser Hund auch auf mich gehört. Aber meint ihr, wir brauchen keine Züchtigung? Wenn ihr eure Kinder geliebt habt, dann lerne in Liebe die Kinder zu züchtigen. Sie brauchen die Züchtigung. Damit später, wenn sie erwachsen sind, lernen sie auch auf Gott zu hören. Denn Gott ist unser Vater. Der Vater aller. Das Problem in dieser Welt mit dem gefallenen Menschen ist, jeder ist rebellisch. Sogar die herrschen da in der Regierung, sie sind am schlimmsten. Das sehen wir heute in den USA, ich bin nicht sicher, ob in der Schweiz ist oder in Deutschland, in Europa, in Spanien. Egal wo. Auch in China, schau mal, die Regierung ist so böse. Als Jesus zum ersten Mal kam auf diese Erde und er sandte Johannes der Täufer. Was hat Johannes der Täufer gesagt und wie hat er beschrieben zu der damaligen Generation? ihr feine, gute Schafe. Hat er das gesagt? Was hat er gesagt? Ihr Otternbrut. Generation der Schlange. Und auch der Herr hat das gesagt, ihr verkehrte und ehebrecherische, mörderische Generation. In seinem ersten Kommen ist er gekommen, so eine wunderschöne, gehorsame Generation. Und wie sieht unsere Generation heute aus? Besser als Zweiter Weltkrieg die Zeit? Besser als die Zeit von Sodom und Gomorra? Meint ihr, unsere Zeit ist besser als die Zeit Noahs? Höchste Zeit, dass er herkommt. Schau mal, was geschieht in Paris. Ich weiß nicht, ob ihr es mindestens gehört oder geschaut habt im Nachrichten. Es ist so teuflisch. Es ist antichristlich. Schlimmer als Sodom und Gomorra. Finster, böse, sogar öffentlich gegen Gott. Was war eure Reaktion? Nur, oh, es ist so schrecklich. Nein, es muss eine Reaktion, es ist mehr als nur, oh, das ist so schrecklich. Sie sind gegen Gott, es ist eine Herausforderung gegen Gott. Es ist ein Angriff. Und was ist eure Reaktion? Was ist unsere innere Reaktion? Was ist euer Empfinden? Dann leben wir weiter. Nach allem Geschehen da in Paris leben wir weiter und dann ein paar Monate später haben wir schon alles vergessen und leben wir weiter wie vorher. Wir haben kein Bewusstsein, dass es ein Kampf ist. Und wenn es zu diesem Punkt kommt, dass sie öffentlich in diesem Olympiade, es ist eine universale Organisation, wo die ganze Welt schaut. Und wenn wir Christen immer noch so unempfindsam sind und denken, ach, so ein Unsinn, das ist nicht Unsinn. So eine Bosheit, eine extreme Bosheit, ein Angriff gegen unseren wunderbaren, heiligen Glauben, gegen Gott. Und wenn wir sagen, wir sind Zion, wir sind sein Reich auf dieser Erde, wie können wir dann nur zuschauen und ohne eine innere Reaktion protestieren vor Gott, binden diese Bosheit, diese Drachen, diese ja. Es ist eine Schande für uns Gläubige, wenn wir eine Empfindung Gottes, die gleiche Empfindung, wie was Gott empfindet. Die gleiche Reaktion, wie unser Herr reagiert. wenn es uns nicht zeigt, dass der Herr bald kommt, dass diese Erde, diese ganze Welt da ist reich für den Kelter seines Zornes. Was mehr soll der Herr uns noch zeigen, dass er bald wiederkommt? Hat nicht der Herr gesagt, wenn er kommt, wird es wie die Zeit Lots, wie die Zeit Noahs? Und wenn das, was dort in Paris geschieht oder geschehen war, nicht ein Zeichen für uns, dass es schlimmer als die Zeit Lots. Dann tut es mir leid für euch. O Herr, der Herr, komm bald. Wir schätzen sein ersten Kommen. Eigentlich sein zweites Kommen ist noch herrlicher. Aber die Frage ist, sind wir qualifiziert, teilzuhaben, sein Reich zu erben bei seiner Wiederkunft? Das ist die Frage. Schon damals, ich komme zurück zu diesem Punkt, haben die Apostel schon erwartet, dass der Herr zu ihrer Zeit kommt. Aber selbst wenn der Herr nicht zu ihrer Zeit gekommen ist, sie könnten aber nicht leben für 2000 Jahre, meinst du? Wer von ihnen ist heute 2000 Jahre alt? Selbst Methuselah ist nicht einmal 2000 Jahre alt. Egal in welchem Zeitalter wir leben, sollen wir Gläubige leben, als ob der Herr zu unserer Zeit kommt. Sonst, wenn der Herr kommt, sind wir wie die törichten Jungfrauen, gar nicht vorbereitet und kommen nicht in die Hochzeit hinein. Für den Herrn 2000 Jahre ist wie zwei Tage. Aber für mich 2000 Jahre ist schon meine Güte. Ein Tag ist für mich so lange wie ein Jahr. Aber je älter ich bin, desto kürzer ist der Tag. Dann denke ich, meine Güte, ist dieses Jahr schon wieder bald vorbei. So, liebe Heiligen, träume nicht, okay? Lebe in der Wirklichkeit des geistlichen Lebens. Wir sollen so leben, als ob der Herr kommt. Und eigentlich, Matthäus Evangelium ist sehr ähnlich wie das Buch von Offenbarung. Was war das erste Evangelium, das gepredigt wird von Johannes? Siehe, der Herr kommt, tue Buße. Er ist gekommen, um für euch zu sterben. War das das erste Evangelium? Wie klingt das erste Evangelium? Tue Buße. Wofür? denn das Himmelreich kommt, sogar kommt bald, ist nahe herbeigekommen. Das Reich kommt, das ist das Evangelium. Das Reich kommt. Und der Herr hat genau das gleiche Evangelium gepredigt. Tue Buße für das Reich. Und auch in Offenbarung 2 und 3 hat der Herr auch zu den Gemeinden gepredigt und gesagt, tue Buße. Tue Buße, damit wir überwinden können. Damit wir hier mit ihm zusammen herrschen können. Damit wir mit ihm zusammen sitzen auf seinem Throne. Und damit wir über die Nationen herrschen, wenn er kommt. Wir müssen Buße tun. Für das Kommen des Reiches. Und am Ende in Offenbarung 22, dreimal hat der Herr gesagt, siehe, ich komme bald. Ich komme bald. Für das Reich. Das heißt, das Reich ist das Ziel der Erlösung, ist das Ziel von all dem, was der Herr getan hat für uns. Wenn wir dieses Ziel verpassen, es wird ein Jammer sein. Zähne klappen und weinen und in der äußersten Finsternis herausgeworfen werden. Rettung ist frei, umsonst, eine Gabe Gottes. Aber das Reich zu erben ist nicht frei und umsonst. Es ist eine Belohnung. Belohnung bedeutet, wir müssen es verdienen. Das ist eine Belohnung. Wir müssen fleißig mitarbeiten. Wir müssen viel lernen und üben. Dieses Leben in uns muss wachsen. Denn der Herr kommt bald. Alle diese Verse da, ach, Herr Jesus, was soll ich sagen, gell? Es gibt so viele Verse in der Bibel. Sogar Jakobus hat es gesagt, gell? Jakobus 5, der kommt bald, sogar nah bei der Tür schon. Jedes Mal, wenn du die Tür aufmachst oder du gehst irgendwo hin, soll ich daran erinnern, oh, vielleicht ist der Herr schon bei der Tür. Vor meinem Ausgang da bei meinem Tier zu Hause hat jemand mir unbekannterweise, damals haben wir über das Wort Maranatha ja, im Korintherbrief darüber erwähnt, der Herr ist nahe, das heißt, er kommt bald. Da hat jemand ein Holzschnitz gemacht vor meiner Tür, hat das Wort Maranatha geschnitten. Sogar mit Gold da an dem Wort. Und ich habe da bei meiner Tür da oben an der Schwelle von der Tür aufgehängt, damit ich jedes Mal rausgehe und denke, Maranatha, vielleicht steht der Herr schon draußen. Andererseits hat der Herr zu der Gemeinde in Laodicea gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. In deinem Herzen habt ihr den Wunsch gehabt, Herr, komme bald. Ich warte. Aber es ist nicht nur ein Warten, es ist eine Vorbereitung. Wenn du Gäste eingeladen hast, machst du keine Vorbereitung. Gestern, Sharon, ja, wir haben Gäste eingeladen bei euch zu Hause. Nicht wahr? Könnt ihr euch vorstellen? Und Mittag, 12 Uhr, als wir alle ankommen, da ist nichts auf dem Tisch. Gar nicht vorbereitet. Meinst du, das ist ein herrlicher Fest? Nichts auf dem Tisch, gar nichts vorbereitet, nur ein Glas Wasser. Da brauchst du keine Vorbereitung, das ist nur ein Glas Wasser. Ja, es bedarf viel Vorbereitung. In Offenbarung 19 sagte, die Braut hat sich bereitet. Ja. Die Vorbereitung ist so sehr wichtig für uns heute. Denk nicht, wir haben noch mehr Zeit. Nein. Ich bin nicht einmal sicher, dass wir eine Wahl haben im November hier in den USA. Ja. Denn die Zeit ist so nah. Es ist schon genug Zeichen. Ich brauche nicht mehr noch ein Zeichen. Das brauche ich nicht mehr. Oder warten wir noch mehr Zeichen? Wollt ihr noch mehr Zeichen? Braucht ihr noch mehr Zeichen? Was für ein Zeichen noch brauchen wir, sagt es mir. Damit wir mal dem Herrn sagen, Herr, wir brauchen dies oder jenes noch von dir. Nein. Deshalb habe ich auch keine Lust mehr zu fliegen, irgendwo hin zu fahren. Dann habe ich gedacht, Zoom ist gut genug. Ich bin nicht mal sicher. Was kann man noch verlangen vom Herrn? Der hat schon alles uns gezeigt. Seit 2014, 2015. Seit 10 Jahren. 2014 und heute ist 2024. Und so viele Dinge sind geschehen in den letzten 10 Jahren, einer nach dem anderen. Und daher hoffe ich, dass wir alle wachsam sein werden. Und denke daran, schon von Anfang an, ich bringe euch zurück zu dieser Gliederung. Habe ich die Gliederung hier noch auf Deutsch? Ah ja, doch, ja. Oh, das ist auf Englisch. Ich bin nicht sicher, ob ich das in deutsche Gliederung noch haben hier, aber das spielt keine Rolle. brauche nicht die Gliederung. Das erste Kommen des Herrn ist zwar für unsere Erlösung. Das ist nicht falsch, das ist richtig. Aber die ganze Schrift zeigt uns, die Erlösung hat ein Ziel. Auch besonders in Offenbarung. Ein Vers, das ist so klar. Er hat uns erlöst. Er hat die Erlösung vollbracht und unsere Sünden hinweggenommen, vergeben, damit er uns zu einem Königreich von Christen, von Priestern machen möchte, seinem Gott und Vater. Und zu Könige und Priester zu machen. Das ist das Ziel. Du kannst nicht die Erlösung sehen, ohne Ziel oder ein falsches Ziel zu haben. Die Lehre im Christentum hat uns einem falsches Ziel gegeben. Nein, das Ziel ist, damit Gott sein Ziel erreicht und zu einem Königreich von Priestern zu machen, damit wir mit ihm, mit Christus zusammen herrschen auf dieser Erde, wenn er kommt. Die Erde ist wichtig. Deshalb sehen wir, es gibt keinen Planet in diesem Universum, das schöner ist, bedeutungsvoller ist als diese Erde. Ja, wer von euch möchte gerne in Mars dort leben? Ja, bitte, ziehe um. Mach eine Reise nach Mars. Ihr könnt dort umziehen, sogar wählen, in welchem Teil von Mars oder Mond, egal in welchem Planet ihr könnt ziehen. Sogar könnt ihr einen Planet besitzen. Ne? Wie ist das? Kein Planet ist schöner als diese Erde. Und Gott selbst möchte gerne herabkommen am Ende der Bibel. Das himmlische Jerusalem, die heilige Stadt, von Gott, es wird vom Himmel herabkommen auf diese Erde. Und der Herr sagte, sein Thron wird für immer sein, immer bleiben in Jerusalem. Nicht irgendwo, dort oben. Dein Garten ist sicherlich schöner. Frage mal die Engel, ob sie viele Obstbäume und schöne Blumen und wunderbare Lebewesen da im Himmel gibt. Nein. Deshalb die Beschreibung ist nur ein Thron Gottes, und die Engel sitzen herum und sie alle schauen auf uns. Sogar die Engel waren ein bisschen neidisch auf uns. Und der Herr wird herrschen auf dieser Erde. Und am Ende der Bibel sehen wir einen neuen Himmel und neue Erde. Und das Zelt herabgekommen. Und Gott wohnt bei uns Menschen, nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Deshalb möchte diesem Betrüger Satan uns alle betrügen, zu sagen, Himmel ist viel, viel schöner auf der Erde, damit wir alle dahin gehen und er bekommt die Erde. Welch ein Betrüger und welch dumme Menschen sind wir und glauben an seine Lüge. Tja, o Herr, das tausendjährige Reich, wenn der Herr kommt. Der Herr wird die Schönheit dieser Erde mit allem, was Satan zerstört hat, wiederherstellen. Deshalb, das tausendjährige Zeit ist ein Zeitalter der Wiederherstellung. O Herr, aber wir sind heute schon sein Reich, nur nicht äußerlich. Sein Reich ist schon gekommen, als Jesus gekommen ist auf diese Erde. Er ist das Reich. Er ist nicht nur gekommen als ein Erlöser, er ist gekommen als der König. Ja, Sacharja Kapitel 9, Vers 9 sagt, siehe, euer König komme. Nur im ersten Kommen sieht nicht so aus wie ein König äußerlich, aber er ist der König. Siehe, dein König kommt. Deshalb haben wir in der Gliederung gesagt, auch die Weißen vom Osten da aus Persien wahrscheinlich, gell? Sie haben sicherlich von Daniel, damals als Daniel dort als ein Höchster im Ministerium war, er hat die höchste Stelle da, hat ihnen schon Evangelium gepredigt, ja, der König der Juden wird kommen. Und Sacharja, der Prophet, hat gesagt, siehe, euer König kommt, nicht euer Erlöser, euer König kommt. Aber äußerlich sieht er so niedrig. Er hat sich erniedrigt für die Erlösung. Niedriger sogar als ein Engel, weil er Fleisch und Blut da angezogen hat. Nicht nur ein Mensch ist er geworden, sondern als ein Sklave ist er geworden. Für die Erlösung. Aber in der Wirklichkeit, er ist der König. Deshalb die Weisen, als sie gekommen sind, die Frage war, wo ist der als Sklave gekommen ist, wo wird er geboren sein? Und wenn er sagte, dass ein Sklave wird irgendwo geboren sein in Israel damals, meinst du, wäre der Herodias? Der Herodias wird also böse sein? Oh, ein Sklave wird geboren. Also da sind so viele Sklaven, die sind alle meine Sklaven. Aber der Herodias hat eine große Angst bekommen, als sie sagen, wo wird dann der König der Juden geboren? König geboren, in Bethlehem, hat nicht Micha Kapitel 5, Vers 2 schon gesagt, der geboren wird, ist von dem Stamm, von der Ewigkeit her, das heißt, er ist Gott, er ist der Fürst. Jesaja sagte, seine Herrschaft wird ohne Grenze sein. Er ist der König. Sogar der Pilatus hat geglaubt. Und am Kreuz hat er dort ein Zeichen geschrieben. Jesus von Nazareth, König der Juden. Da waren sie alle böse. Pilatus hat gesagt, nein, geschrieben ist geschrieben. Ich werde das nicht ändern. Aber das böse Volk der Juden, damals die Ungläubigen, sie haben nicht erkannt und warten immer noch heute auf den Messias. Könnt ihr euch vorstellen? Aber erinnere, für die Juden, Messias für sie ist nicht ein Erlöser, sondern ein König, der gesalbte König. Sie warten auf einen König. Aber der ist ein Sohn eines Zimmermanns. Nicht mal im Krankenhaus geboren. von dem Pferdestall. Jesaja 53 hat gesagt, es ist sogar keine Schönheit anzusehen. Sie haben anderes erwarten. Erwartet. Sie haben alles erwartet. Anders erwartet. Aber lob den Herrn. Er ist trotzdem der König. Halleluja. Matthäus Evangelium hat sofort am Anfang gesagt, er ist der Sohn Abrahams, der Sohn Davids. Nachkommen Davids, der ewig auf dem Thron sitzen wird. Das ist eigentlich die Betonung und der Grund der Erlöser, warum er uns erlösen möchte. Warum brauchen wir die Erlösung? Denn wir sollen mit Christus zusammen herrschen. Sonst hätte der Herr alleine schon längst herrschen können. Meinst du, der Herr ist nicht qualifiziert, alleine zu herrschen? Warum wartet er noch? Er wartet auf uns. Er ist der große Bruder, der Erstgeborene. Warum der Erstgeborene? Ist das nicht genug, einzig Geborener zu sein? Er ist zum Erstgeborenen geworden, damit wir die viele Brüder sein können, die viele Söhne sein werden. Wozu? Mit ihm zusammen zu herrschen. Zion, wie kann ein Reich ohne ein Volk? Ein König ohne ein Volk zu haben? Worüber soll der Herr herrschen? Alleine herrschen? Nein. In dieser Welt möchten sie alleine herrschen. Ja? Jeder König, egal in welcher Form der Regierung, sie wollen alleine die Macht haben. Aber nicht Gott. Gott möchte, dass wir mit ihm zusammen herrschen, mit ihm zusammen sitzen auf seinem Throne. Frag mal eure Chancellor da in Deutschland, mit ihm zusammen herrschen, mitnichten. Wer mit ihm zusammen herrschen möchte, wird enthauptet. Jeder möchte alleine herrschen. Nicht nur in der Welt, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Religion. Schau mal, der Papst, wie viele Päpste durfte er auf einmal sitzen auf dem Thron. Nein, aber in Zion müssen wir heute erkennen, der Herr ist unser König. Zweimal hat das Volk Israel Gott als ihr König verleugnet, abgelehnt. Einmal war zur Zeit von Samuel. Sie wollen nicht, dass Gott ihr König sein wird. Sie haben gesagt, wir wollen einen König haben, der gleich wie wir sind. Wie alle Nationen. Sie haben Gott als ihr König abgelehnt. Könnt ihr euch vorstellen, welche Dummheit. Und dann, als der Messias kam zum ersten Mal, haben sie auch erklärt, wir haben keinen anderen König außer dem Kaiser. Meine Güte, was für eine, nicht nur Dummheit, sondern Finsternis. Ja. Aber wie ist es heute bei uns? Hat nicht Gott Jesus Christus eingesetzt in der Gemeinde als Haupt über alles? Dann kam jemand und sagte, er ist der stellvertretende Christi, der Autorität Christi. Wer kann die Autorität Christi ersetzen? Der Herr hat gesagt, in Matthäus ganz am Ende, alle Macht im Himmel und auf der Erde ist mir gegeben. Wer ist euer Haupt dort in Feingen, in Zürich? Gott ist das Haupt über alles. Der Mann ist das Haupt über die Frau. Aber der Mann ist nicht das Haupt, sondern Christus ist das Haupt jedes Mannes. Aber selbst der Herr sagte, er ist nicht das Haupt, sondern Gott ist sein Haupt. Und daher, 1. Korinther 15 sagt uns, als Jesus das Reich empfangen hat, am Ende wird er das ganze Reich dem Vater übergeben. Okay, in der Gemeinde, der Herr ist unser König. Aber haben wir dieses Empfinden? Ist das wirklich so? Oder ist das nur eine Lehre für uns? Wer ist das Haupt in Zürich? Irgendeine Schwester? Irgendeinen Bruder? Oder ist das der Herr, der von Gott eingesetzt als Haupt über alles, alles, über alles? Und dann im Kolosserbrief hat Paulus geschrieben in Kapitel 3, lasst den Frieden Jesu Christi in eurem Herzen regieren, herrschen, Schiedsrichter sein. Wer regiert in eurem Herzen? Wer regiert in meinem Herzen? Wenn es irgendeine Sache gibt, wer ist der Schiedsrichter? Jeder möchte sein Recht haben. Könnt ihr euch vorstellen, in einem Fußballspiel kein Schiedsrichter gibt? Wer spielt gerne Fußball? Christian? Oh, Simon ist ein guter Fußballspieler gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ist. Ein Fußballspiel ohne Schiedsrichter. Am Ende wird es ein Kampfring sein, ein, wie sagt man, Schlägerei geben. So ist es unter uns Gläubigen. Es gibt so viel Streit, so viele Spaltungen, so viel Zank und Streit wie in 1. Korinther Kapitel 11. Und Kapitel 1, Zank und Streit über alles. Die Christen streiten über alles. Ohne Schiedsrichter, ohne Frieden. Jeder meint, er weiß besser. Der Herr soll nicht nur auf dem Thron sitzen und herrschen über alle Könige auf Erden, sondern er muss auch im Hause des Herrn, in der Gemeinde, herrschen als Haupt über alles. Aber nicht nur das, sondern er muss auch in eurem Herzen, in meinem Herzen herrschen. Das ist dann noch spezifischer. Aber das sehen wir gar nicht. Das empfinden wir auch nicht. Wer herrscht heute? Wer herrscht heute in dieser Welt? Wer herrscht in der Gemeinde? Wer herrscht in meinem Herzen? In vielen Dingen. Soll ich hingehen? Soll ich zu Hause bleiben? Ist das dein Wille, Vater? Der Herr, als unser Brandopfer, als er auf dieser Erde war, er hat nicht eine einzige Sache selber getan, sondern immer mit dem Vater, durch den Vater. Welch ein Mensch! Deshalb kann er der König sein und sitzt auf dem Thron. Heute. In allem hat er Gehorsam gelernt. Besonders durch die Dinge, die er gelitten hat. Meinst du, wie wir sind, können wir sitzen auf dem Thron? Es wird chaotisch sein, wenn ich sitze auf dem Thron. Dann wird alles chaotisch, wird ein Chaos geben. So, wir müssen schätzen lernen, er ist nicht nur unser Erlöser, der gestorben ist auf dem Thron. Er ist auch der, der den Tod überwunden hat, durch die Kraft der Auferstehung. Wir, obwohl wir gerettet sind, herrscht der Tod immer noch über uns. Wir haben ein Bewusstsein der Sünde, aber wir haben kein Bewusstsein über den Tod. Das haben wir in Römer 8. Er hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde, ist das alles, sondern und des Todes. Aber wir haben Bewusstsein der Sünde. Aber wir haben nicht ein Bewusstsein, wir kennen nicht einmal, was tot ist. Deshalb war eine Frage von vielen Heiligen, was bedeutet die Erfahrung des Todes? Wir wissen, was Sünde ist, aber was ist dann, wie sieht die Erfahrung des Todes aus? Dann soll ich die Frage euch weiterreichen. Ja. Bitte hilf mir, damit ich eine Antwort haben kann. Nächstes Mal, wenn jemand mich fragt. Wo Sünde ist, da ist der Tod nicht weit weg. Jakobus sagt, wenn der Feind dann als ein Versucher diese Versuchung kommt und klopft an die Tür, wir sollen nicht sagen, Gott, oh, schickt mir eine Versuchung. Nein, es steht geschrieben, hat Jakobus gesagt, Gott versucht niemanden. Versuchung kommt nicht von Gott, sondern von dem Versucher. Das kennen wir ihn schon vom Garten Eden, der ist gekommen. Gott hat sie gewarnt, hat Adam und Eva gewarnt. Aber die Schlange, der Versucher, ist gekommen. Er ist ein Profi. Wenn wir dort nicht diese Versuchung stoppen, dann gebiert die Versuchung die Sünde. Und wenn die Sünde dann weiter wirkt, dann gebiert es Tod. So, du hast diese drei in einem: Versuchung, Sünde, und dann Tod. Vielleicht kennt ihr diese Dreieinigkeit nicht. Wir kennen nur eine Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Nicht wahr? Muchan, ist das wahr, ja? Es gibt auch eine andere Dreieinigkeit. Am Ende kommt der Drache. Und dann das Tier und der falsche Prophet. Das ist auch eine Dreieinigkeit. Der Tod wirkt am Ende, dann deshalb sind wir geistlich so schwach, wir haben keine Kraft zu gehorchen. Wenn die Versuchung kommt, weil wir schon so oft diesen Tod geschmeckt haben, dann haben wir keine Kraft, einen Widerstand zu leisten. Das ist schon die Wirkung des Todes. Ja. Wir reden oft früher von der Erneuerung des Denksinnes. Das ist auch gut und notwendig. Aber Römer 8 sagt, du sollst deinen Denksinn auf den Geist setzen und nicht auf das Fleisch. So, wie machst du das? Das heißt, du musst wählen. Wirst du deinen Denksinn auf das Fleisch setzen oder auf den Geist? Da hast du eine Wahl. Und welchen Teil deines Seins hilft dir zu wählen? Christian. Der Wille. Eine Geisterkraft der Liebe und des gesunden Sinnes. Wir betonen die Erneuerung des Denksinns. Aber das ist nur ein Teil von unserem Sein. Aber ein wichtiger und genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger, ist der Wille. Im Garten Eden. Adam und Eva, sie müssen wählen. Und durch den Betrug haben sie, die Versuchung kam. Und sie haben dann den falschen Baum gegessen, gewählt. Und daher sagt Jakobus, auch der Petrus sagt, widersteht den Teufel. Das heißt, die Versuchung sofort am Anfang müssen wir schon durch Geisterkraft. Denn der Tod ist das Gegenteil von Kraft. Wenn du krank bist, bist du so stark. Wirst noch so stark, wenn du krank bist. Muchan, wenn du krank bist, was machst du? Geh noch zum Sporthalle und mache Sport. You do that, Mucha? Warum denn nicht? Du kannst doch Sport machen. Geh schwimmen, wenn du krank bist. Was machst du, wenn du krank bist? Du liegst im Bett. Ja, Mucha, ist das nicht wahr? Bleib zu Hause. Wir alle sind so. Das heißt, wir haben keine Kraft, wenn wir nicht mehr gesund sind. Krankheit kommt. Da ist die Schwachheit da. Da kannst du gar nichts machen, nicht mal zur Arbeit gehen. Ja. Und wenn die Krankheit schlimmer und schlimmer geht, das Ende ist der Tod. Wir sind so rebellisch, ungehorsam. Nicht, weil wir nicht wollen. Willst du gerne sündigen? Ich glaube, niemand, besonders die Christen, niemand möchte gerne sündigen, oder? Warum trotzdem haben wir aufgegeben, kapituliert? Warum? Weil wir schwach sind. Und diese Schwachheit ist nicht in dem Verstand. Der Verstand sagt, das möchte ich nicht. Aber der Wille fällte, die Kraft fällte. Und dort wirkt der Tod, der macht uns schwach. Und daher kannst du nicht nur auf deinen Verstand verlassen. Wissen haben wir wohl, ja, wissen wir wohl, aber das Tun ist das Problem. Woran hängt es ab? In deinem Willen. Und daher ist nicht nur ein Geist des gesunden Sinnes, nein, sondern auch ein Geist der Kraft für den Willen. Deshalb war das Gebet von Paulus: Stärke den inwendigen Menschen. Ja. Der Wille ist genauso wichtig, wenn nicht wichtiger. Mindestens ein wichtiger Bestandteil unserer Seele. Mose hat auch seinem Volk, dem Volk Gottes, damals vor der Wahl hingestellt: Wähle, Leben oder Tod. Gut, jeder weiß, was Leben ist und jeder weiß auch, was Tod ist, aber die Frage ist, was will ich wählen? Okay, Sharon, wenn du dabei warst zur Zeit von Mose und du bist ganz in deinem klaren Verstand. Okay, Leben oder Tod, was willst du denn wählen? Verständigmäßig in deinem Verstand, was willst du denn wählen? Tod oder Leben? Leben natürlich. Aber tust du es auch? Obwohl dein Verstand sagt, ja, ich müsste Leben wählen. Aber wenn vor der einer Situation praktisch gestanden bist, ja, du bist dort, vor der Wahl stehst du und dein Verstand sagt, ja, das ist gut und das ist nicht gut. Okay, ich wähle das Gute. Paulus sagt, nein, das Gute möchte ich wählen, aber wie soll ich das machen? Den Weg finde ich nicht. Da hat er die Sünde gewählt. Woran hängt es? Deshalb muss unser inwendiger Mensch gestärkt werden. Es muss gestärkt werden. Durch den Heiligen Geist. Sage dem Heiligen, stärke meinen inwendigen Menschen. Wozu? Damit mein Wille gestärkt wird. Zu wählen. Nein zu sagen zu der Versuchung. Geh weg von mir, Satan. Und er wird fliehen. Oder du wirst auch zu fliehen von allen Sünden und Versuchungen. Ja. Paulus sagt auch zu uns, flieht, er schreibt in Timotheusbrief, fliehe die Lüste. Bleibe nicht dort stehen und versuchen zu kämpfen. Nein, fliehe. Das ist ein Kampf. Der Wille ist wichtig. Alle drei Teile unseres Seins sind wichtig. Nicht nur Erneuerung des Verstandes. Oh ja, ich möchte das verstehen. Ich möchte diesen Vers verstehen. Ich möchte die Bibel lesen. Ja gut, du kannst alles lesen. Du kannst viel wissen. Aber darum geht es nicht. Leben ist nicht gleich Wissen. Wissen nicht gleich Leben und Kraft. Nein. Dieses Leben in unserem Geiste soll jeden Teil unseres Seins erneuern und füllen. Besonders in dieser Zeit müssen wir alle lernen, den Willen zu üben, mit dem Heiligen Geist zu wirken. Deshalb heißt es in Römer 8, wenn ihr durch den Geist die Geschäfte des Fleisches tötet, werdet ihr leben. Wenn aber ihr durch den Fleisch wandelt, müsst ihr sterben, werdet ihr sterben. Das heißt, es ist eine Wahl für uns. Möchte ich die Geschäfte des Fleisches jetzt töten, dann muss ich wählen. Oder möchte ich die Geschäfte des Fleisches erfüllen? Ja, ich habe die Wahl. Mein Verstand sagt, das ist das Fleisch. Wenn es nur eine Sache des Verstandes ist, dann habe ich kein Problem zu wissen, dass es Geschäfte des Fleisches sind. Aber es abzulehnen, Nein zu sagen, ist eine Sache des Willens durch den Heiligen Geist. Deshalb heißt es, durch den Heiligen Geist die Geschäfte des Fleisches töten. Es ist höchste Zeit, dass wir alle wach werden, denn nicht nur den Verstand erneuert zu werden durch den Geist, aber auch den Willen durch den Geist gestärkt zu werden. Die Kraft zu haben, zu sagen Nein, zu widerstehen, Widerstand zu leisten und sagen Nein zu dem Teufel, dann wird er fliehen von uns. Ja. Bedarf einer Übung. Übung des Geistes zur Göttlichkeit. So, möge der Herr uns zeigen, wir sind in dem Reich. Und in diesem Reich gibt es einen Konflikt zwischen Gott und Satan. Nicht, dass Gott keine Kraft hat gegen den Teufel, aber der Kampf geht erst um uns. Um Menschen, um Zion, um Israel damals. Aber leider Israel hat versagt. Am Ende war ihr Zustand schlimmer als den Zustand von den Nationen. Und das war schrecklich. Wir sind wiedergeboren. Aber wenn wir nicht reif sind und wachsen im Leben, und dieses Wachsen hat zu tun mit allen Teilen unseres Seins. Und je mehr wir wachsen, sollen wir mehr den Herrn lieben und die Welt verleugnen. Und es ist durch den Verstand, nicht nur durch den Verstand, sondern durch den Willen. Sogar möchte ich gerne sagen, in Epheser 6, der Kampf ist mehr in den Willen. Deshalb hat Paulus gesagt, seid standhaft. Und keine Furcht zu haben, sondern standhaft. Sage Nein zu deinem Fleische, Nein zu deinen Gedanken, die schlimmen Gedanken, Nein zu der Lüste des Fleisches, zu der Lüste der Augen, ja, zu dem Hochmut deiner Selbst. Wenn die Versuchung kommt, gleich am Anfang, wenn du weißt, wer an die Tür klopft, sollst du sofort sagen, geh hinweg von mir, Satan. Sei nicht mit wie Eva und du unterhältst noch mit dem Teufel. Und du wirst noch eine Diskussion anfangen mit ihm. Meinst du, du kannst besser diskutieren? Nein. So, lobe den Herrn. Und andererseits, wir müssen das Wort Gottes reichlich wohnen lassen in unserem Herzen. Nicht nur, okay, ich verstehe, nein, reichlich wohnen. Lass dein Wort, das Wort des Herrn, reichlich wohnen in unserem Herzen, damit in jeder Situation kann der Herr zu uns sprechen durch sein Wort. Das wird dann unseren inwendigen Menschen stärken. Sonst können wir nicht mit ihm herrschen heute. Denk daran, in Zion, das ist, wo der Kampf ist heute. Der Kampf ist nicht im Himmel, das ist kein Problem. Deshalb wartet Gott, bis das männliche Kind entrückt werden zum Himmel. Dann kann Satan vom Himmel runtergeworfen werden. Dann wird es sein Ende sein. Weil auf dieser Erde haben wir den Kampf gewonnen. Als Überwinder in Zion. Es geht um uns. Wenn der Herr in Zürich bei euch den Kampf nicht gewinnt, dann ist keine gute Nachricht. Oder in Feigen. Oder irgendwo in der Schweiz. Selbst wenn ihr denkt, ihr seid nur so klein. Es geht nicht nur um klein oder groß. David war nicht so klein damals, als er Goliath da umgebracht hat. Es geht nicht um die Größe. Und daher, wir sind heute Zion. Und erinnere an Psalm 110, die Kraft, seinen Stab, die Kraft seinem Stab, der Stab des Herrn, kommt nicht nur vom Himmel herab, sondern aus Zion heraus. Es kommt fort aus Zion, aus uns. Und wenn der Herr will, kann der Herr so eine Myriaden von Engeln schicken, vielleicht nicht mal eine Myriaden. Das hat der Herr selbst gesagt. Er konnte Myriaden von Engeln da, Gott kann es schicken. Wie können sie Jesus verhaften? Also die Leute können ohne weiteres Jesus verhaften im Garten von Gethsemane. Nein, aber der Herr möchte nicht. Nicht auf diese Weise zu kämpfen. Er möchte als ein Mensch bereit seinem Vater zu gehorchen, Satan zu überwinden. Darum geht es. Nicht nur Gemeinde zu sein. Wozu Gemeinde zu sein? Oh, wir sind die Gemeinde. Warum seid ihr Gemeinde? Wir sind auf dem Grund. Und dein Grund ist sinkenden Sand. Nein, Christus ist die Wirklichkeit des Fundaments, in Christus zu sein. In der Wirklichkeit, nicht in der Lehre. Wenn es nur in der Lehre ist, das hat keinen Sinn, okay? Keine Kraft. Zion ist der Herr. Alles, was wir tun, soll eins mit ihm sein. Und er ist eins mit dem Vater. Und wir sind eins. Unser Leben ist verborgen in Christus, mit Christus, in Gott. Das ist Zion. Deshalb die Betonung der Bibel ist in Christus. Wie oft wird dieser Satz erwähnt? In Christus, in ihm. Zu leben ist Christus. Und dieses Geheimnis ist wunderbar. Und das ist die wahre Einheit. Nicht Einheit auf dem Grund, nein, Einheit in Christus und in dem Vater. Christus in dem Vater, der Vater in Christus und Christus in uns und wir sind in ihm. Das ist das Geheimnis der Wirklichkeit der Einheit. Lob den Herrn. Zion ist wichtig. Ein Königreich von Priestern. Und deshalb ist die Priesterschaft heute sehr wichtig. Jemand hat gesagt, ja, aber am Ende in Offenbarung 22 heißt es, und seinen Dienern wird ihm dienen. Also heißt er seinen Diener. Hat Paulus nicht gesagt. Auch im Römer Kapitel 1, Vers 9. Ich diene Christus im Evangelium. Und das Wort dienen ist es, dienen als Priester. Christus, dem ich diene im Geiste. Und dieses Wort dienen, es dien als Priester, zu dienen als ein Priester. Genauso wie in Offenbarung 22. Und seine Diener werden ihm dienen. Und dort heißt dienen als Priester. Ja. Ich muss mal, also ich habe keine Zion-Übersetzung. Ja. Hat jemand dort eine Zion-Übersetzung in Offenbarung 22? Ich glaube, das ist Vers 4. Oder?
Vers 3.
Und es ist da kein Fluch
ergeben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm als Priester dienen.
Ja, als Priester dienen. Es ist das Wort. Priesterlich dienen, nicht als Sklaven dienen, sondern als Priester. Ja, so, lob den Herrn. Denke nicht, als priesterlich dienen ist nur, dass wir ein Opfer dem Vater bringen. Ihr müsst mehr hineinschauen. Oh, ist das schon sehr spät, ja? Wie spät ist es bei euch? Oh, seid ihr bestimmt schon schlecht. Ja. Nein, also am Ende möchte ich nur sagen, ihr sollt durch und durch verstehen, was es bedeutet, priesterlich zu dienen. Es geht nicht nur um ein Opfer zu bringen. Und denke nicht, ein Opfer zu bringen ist okay, nur ein Opfer dem Vater zu bringen. Nein, der Grund, warum der Vater das von uns verlangt, ist, dass wir Christus in solch eine Umfalt und in der beste Weg Erfahrungen machen. Denn nur durch diese Erfahrung mit Christus, also ein Brandopfer, seine Menschlichkeit, sein Frieden, die Kraft seiner Auferstehung und mit ihm zusammen sitzen in den himmlischen Örtern und völlig mit Gott versöhnt werden, um dieses Fest der Versöhnung zu halten, und völlig frei zu werden von der Sünde und des Todes, also Sündopfer und Übertretungsopfer, sogar also ein Trankopfer. All diese Opfer soll uns in Zion heute vorbereiten, wie Christus zu sein. Ein Mensch, das völlig reich werden, qualifiziert mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Denn das ist der Weg, wie Jesus Christus zum Thron gelangt ist. Mehr kann ich euch nicht mehr sagen. Welche Dummheit, gegen diesen Weg der Priesterschaft zu sein. Aber der Herr muss unsere Augen auftun, zu wissen, warum Gott das von uns verlangt. Warum dieses Königreich muss ein Reich von Priestern sein. Denn sonst, wie können wir mit Christus auf dem Thron sitzen? Wie ist Jesus Christus zum Thron gelangt? Wie ist er dort angekommen? Durch alle diese Opfer. Okay, so. Viel Genuss noch weiter in den Versammlungen. Der Herr sei mit euch. Okay, seid ihr schon müde, ja?
Ich bin sehr müde.
Nicht, okay, gut. Der Herr stärke seinen Fuß für sein Reich, dass wir mit ihm zusammenherrschen können, wenn er kommt. Gut. Okay.
Haben, dass es wir es bewahren und auch umsetzen, dass du mit uns ein Königreich von Priestern bekommst. Amen. Herr Jesus.